Schritte zu den Menschen. Gnadauer Kongress für Mitarbeiter in der Jugend- und Gemeinschaftspflege vom 16. bis 20. Juni 1984 in Essen. Auch die heutige Bibelarbeit hält Pfarrer Konrad Eisler aus Stuttgart. Der Text steht in Kolosser 2, 8 bis 15.
Gestern Morgen hat mich Bruder Hui an dieser Stelle als Lichtenberg bezeichnet. Einer hat mich gefragt, wer denn der Lichtenberg sei. Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Immer wenn es oben Licht wird, dann ist man der Lichtenberg. Ich habe das natürlich als ganz tiefe Beleidigung empfunden. Hui räumt sich auch auf Pfui. Und ich würde meinen, ich habe gedacht, ihm es nicht gesagt, es ist immer noch besser, der Kopf wächst durch die Haare, als der Bauch durchs Hemd. Ja. Liebe Freunde, wieder eine Vorbemerkung zum Gesamtthema. Schritte zu den Menschen. Sie wissen, wer Jona ist. In irgendeiner Ecke Palästinas war er zu Hause. In irgendeinem Winkel pflegte er seine Frömmigkeit. Im Herrgottswinkel ist immer gut sein. Aber Gottes Sache ist keine Winkelsache. Er mag die Ecke nicht, in denen wir uns verdrücken. Gleichsam im Kreise will er mit allen Menschen zusammen sein. Und deshalb ruft er den Jona, und das ist der erste Missionsbefehl in der Bibel, geh hin nach Ninive. Ninive ist nicht mehr die Hauptstadt, wo sie assyrische Weltpolitik abspielt. Ninive ist nicht mehr die Kultstadt, wo sich Menschen dem Kriegsgott Assur zu Füßen werfen. Ninive ist nicht mehr die Handelsstadt, wo sich die Kaufleute des ganzen Zwei-Stromlandes ein Stelldich eingeben. Dieses Ninive ist längst im Wüstensand begraben. Ninive ist die City, wo sich ein Geschäft an das andere reiht. Ninive ist die Betonwüste, wo sich Hochhäuser und Hinterhäuser und Vorderhäuser gegenseitig das Licht wegnehmen. Ninive ist das Ballungszentrum, wo sich Lust und Leere ballt. Ninive ist schon nach Nahum die mörderische Stadt. Das aber kann nicht so bleiben. Die Leute sollen nicht vor die Hunde gehen. Die Zeitgenossen dürfen nicht verenden wie die Tiere. Ninive muss überleben. Gott will, dass allen geholfen werde. Das ist sein Plan. Bitte kein Sanierungsplan zur Veränderung der Verhältnisse, sondern ein Heilsplan zur Veränderung des Menschen. Und das Aufregende dabei ist, dass Gott Jona einplant. Sicher könnte es Gott alleine machen. Für seine Zukunftspläne braucht er uns Pfuscher nicht. Trotzdem baut er unser Leben in seinen Plan ein. Ninive darf nicht sterben, deshalb dieser Ruf, komm heraus aus deiner Ecke. Sitz nicht bloß im Winkel, geh hin nach Ninive. Und Jona antwortete, ich als Einziger auf der Straße, Mutterseelen allein in der Großstadt, einer gegen alle wie bei Rosenthals Rätselspiel, der hat sich im Branchenverzeichnis vertan. Ich gehöre nicht zur Zunft der Wanderprediger. Der hat sich im Adressbuch getäuscht. Ich heiße Jona und nicht Jesaja oder Jeremia. Der hat sich in der Hausnummer geirrt. Der Priester wohnt Nummer 11. Nein, nein. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Chef. Den Fahrplan meines Lebens bestimme ich. So winkt er ab. So bucht er eine Passage. So ruft er von der Reling herunter. Bye, bye. Anstatt dass er die Gerade von Punkt A nach Punkt B betritt, nimmt er die Kurve. Warum? Weil er sich selbst in den Mittelpunkt rückt. Immer dann, wenn wir beim Missionsauftrag uns selber in den Blick bekommen, werden wir Fehltritte tun. Ich als Einziger in Essen auf der Straße, ich als Einziger auf dem Marktplatz, Mutterseelen allein im Betrieb, einer gegen alle, ausgeschlossen, überfordert, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Gott macht eben das Unmögliche möglich. Der Untaugliche wird tauglich, Freunde. Der Untaugliche wird tauglich. Der Unbrauchbare wird gebraucht. Dem Ungehorsamen wird neuer Gehorsam ermöglicht. Wen Gott schickt, den macht er auch geschickt in diesen Tagen. Wen Gott schickt, den macht er auch geschickt. Und deshalb lasst ihn bei euren Schritten auf dem Weg von A nach B nicht aus dem Blick. Jesus Christus, in Jesus Christus leuchtet er strahlend hell auf. Achtet auf den Mittelpunkt. Achtet auf den Mittelpunkt. Das ist also diese Überschrift zu diesem zweiten Tag. Nehmen Sie einen 100-Mark-Schein. Ich habe leider keinen. Wenn man verheiratet ist, hat der 100-Mark-Schein ohnehin nur noch 50 Mark wert. Wissen Sie, bei mir in der Familie hat der 100-Mark-Schein nur noch 11 Mark und 11 Pfennig wert. Rechnen Sie aus, wie viele Kinder ich habe. Der Mittelpunkt eines 100-Mark-Scheins, und erlauben Sie mir dieses Bild zur Erklärung der Verse 11 bis 13, ist das Wasserzeichen. Und vergleichen Sie dazu Römer 6 und Epheser 2. Wer ihn gegen das Licht hält, entdeckt plötzlich das vorher unsichtbare und meist übersehene Gesicht. So ist auch der Mittelpunkt eines Christen das Wasserzeichen. Wer ihn ins rechte Licht rückt und setzt, der entdeckt auf einmal ein vorher unsichtbares und meist übersehenes Gesicht, ein Kopf, ein Haupt. Es sind nicht die Züge eines verstorbenen Adligen, wie auf dem Papier, sondern die Konturen des gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herrn. Der Mittelpunkt Jesus Christus ist das Wasserzeichen eines Christen, und zwar als Gütezeichen, als Wertzeichen und als Sachzeichen. Das Gütezeichen eines 100-Mark-Scheines besteht also nicht in der Person, die dort groß zu sehen ist. Aus seinem Namen Sebastian Münzer, aus seinem Beruf Hebraist und Kosmograf, aus seinem klugen Kopf, aus seiner geschichtlichen Persönlichkeit, seit die Banknote durch die Wasserbehandlung gegangen ist, trägt sie das geheime Bild eines anderen. Beide Bilder sind nicht mehr voneinander zu trennen. Es gibt kein Verfahren, um sie auseinanderzunehmen. Sebastian Münster und das andere kriegt man nicht mehr auseinander. Und das ist beim Christen nicht anders. Das Gütezeichen besteht nicht in unserer Person, die immer wieder groß herauskommen will. Nicht aus unserem Namen, nicht aus unserem Beruf, nicht aus unserem Charakterkopf oder Milchgesicht. Seit wir durch das Wasser der Taufe, Vers 12, gegangen sind, seit wir in den Lebensstrom Jesu getaucht sind, seit wir in seine Geschichte hineingebunden sind und einmal dazu unser bewusstes Ja der Bekehrung gesagt haben, seither tragen wir das geheime Bildnis unseres Herrn. Christenbilder sind solche, auf denen immer ein Zweiter zu sehen ist. Und dieser Zweite ist nicht der Tod, so meinten es viele Maler des Mittelalters, die sich auf ihren Selbstbildnissen den Totenschädel über die Schulter schauen ließen. Der Zweite ist Jesus Christus. Sein Bild und mein Bild ist nicht mehr voneinander zu trennen. Es gibt keine Möglichkeit, sie auseinanderzunehmen. Dieses siebenmalige in ihm und mit ihm ist viel stärker als Paddex oder Uhuhart. Wir gehören zusammen. Es verbindet uns für alle Ewigkeit. Das ist das Gütezeichen. Und das Wertzeichen eines 100-Mark-Scheines ist nicht der Aufdruck 100 D-Mark, Frankfurt am Main, NE4274. Das ist etwas Druckerschwärze, mehr nicht. Das Wertzeichen ist auch nicht das Stück Papier, 15 cm lang und 8 cm breit. Solches Papier findet man überall. Die Banknote hat überhaupt einen ganz geringen Materialwert. Wenn sie trotzdem 100 Mark wert ist, so deshalb, weil die Bundesbank mit Zeichen und Siegel ihr diesen Stellenwert verliehen hat. Selbst wenn die Banknote nicht mehr neuwertig ist, wenn schmutzige Hände darüber gegangen sind, wenn sie jemand verknittert hat, ja, selbst wenn sie im Dreck liegt, bleibt sie das wertvolle Papier. Von Natur aus sind wir alle miteinander nicht viel wert. Menschen findet man überall. Kinder berechneten den Materialwert eines erwachsenen Menschen auf wenige Mark. Wenn aber dieser armselige Madensack, wie Luther sagte, trotzdem einen hohen Wert besitzt, so deshalb, weil ihn Gott wertvoll gemacht hat. In dem Sterben und Auferstehen seines Sohnes hat er ihm Deckung verliehen. Unser Lebenswert liegt nur in ihm begründet. Da mag man sich manchmal so wertlos vorkommen wie ein Fetzen Papier, Sie kennen das. Da mag man sich manchmal so überflüssig vorkommen wie die Drohne im Stock. Da mag man noch so anfällig und gebrechlich sein. Das Wertzeichen ist dieses Wasserzeichen. Und wenn schmutzige Hände über unser Leben gegangen sind, weil wir einmal schwach wurden, und wenn wir verknittert sind, weil andere uns in die Tasche gesteckt haben, und wenn wir verloren sind, weil wir alle Maßstäbe außer Kraft gesetzt haben, ja, wenn wir im Dreck liegen, wenn wir auf aalglattem Wege ausrutschen, dann gilt's trotzdem, das Wertzeichen Jesu bleibt. Das Wertzeichen Jesu bleibt in meinem Leben. Und das Sachzeichen eines 100-Mark-Scheines ist wiederum dieses Wasserzeichen. Es zeigt an, für welche Sache dieses Stück Papier gebraucht werden soll. Man könnte die Banknote wie ein Stück Papier verwenden, zum Feuer anzünden, zum Wändetapezieren, zum Butterbrot einwickeln oder sie zum Altpapier werfen. Damit ist aber der Schein zweckentfremdet. Er will nicht Fidibus sein, Tapete, Einwickelpapier oder Wegwerfmaterial, sondern Wertpapier, das durch Hergeben Neues erwirbt. Unser Leben will gebraucht werden. Wir sollen es verwenden, mit ihm leben, mit ihm sich hingeben, mit ihm sich verschenken, mit ihm sich verströmen und dann auch mit ihm sterben, mit ihm begraben werden und mit ihm auferstehen. Nichts ohne Jesus. Auf diesen Mittelpunkt Jesu achtet, denn er. Und das wird in den Versen 8 bis 11 und 14 bis 15 ausgeführt. Denn er ist Scheidepunkt, Kontrapunkt und Schlusspunkt. Also, Arabisch 1. Der Scheidepunkt von aller Philosophie, die dem Menschen in Sachen Gott auf den Trappen helfen will. Philosophie ist also im Ansatz positiv. Sie hört den verzweifelten Schrei eines hochgebildeten Bibliothekars namens Gotthold Ephraim Lessing aus dem Jahre 1777, der glauben wollte, aber nicht konnte. So stehe ich heute jenseits dieses garstigen Grabens, über den ich nicht kommen kann, schreibt er. So oft ich den Sprung versucht habe, kann mir jemand hinüberhelfen, der tue es, ich bitte ihn, ich beschwöre ihn, er verdient einen Gotteslohn an mir. Der Pfarrersohn Lessing ist zum Mund vieler geworden, die auch daran leiden. Ihr Graben ist vielleicht ein Grab, in das ein Angehöriger gelegt worden ist. Wo ist nun Gott? Ihr Graben ist vielleicht eine Krankheit, die seit Jahren belastet. Wo ist nun Gott? Ihr Graben ist vielleicht die Zukunftsangst. Wo ist nun Gott? Wo ist nun Kraft? Wo ist nun das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Wie Faust sagt, Philosophie will Antwort geben. Philosophie will den Beweis antreten. Philosophie will Brücken über den garstigen Graben schlagen. Und damals, im Kolosserbrief, waren es zuerst die gnostischen Philosophen, die von der Seele ausgingen. Gott sei ein großes Licht im Universum, von dem aus ein ständiger Funkenregen über die Menschheit herabgehe. Als kleiner Lichtfunke dringe er in gute und vollkommene Menschen ein und verbreite dort sein inneres Licht. Wer also mit der Seele schaue, bei dem blitze das Göttliche auf. Dieses Licht schlage gleichsam einen Bogen über den Abgrund. Die Seele wisse um die Existenz Gottes, und Paulus sagt, niemand weiß, was in Gott ist. dass er wie im Silvesterfeuerwerk im Funkenflug zu uns gekommen ist, ist leerer Betrug. Unsere Seele ist genauso dunkel und vom Zweifel zerfressen wie unser Herz. Die Gnosis beweist nichts. Dann waren es die griechischen Philosophen, die nicht von der Seele, sondern von der Vernunft ausgingen. Gott sei der erste Beweger im Universum, von dem aus der Kosmos angestoßen würde. Alle Dinge hätten einen Anfang und deshalb könne auch die Welt nicht ohne Anfang gedacht werden. Wer also mit der Vernunft schaue, der stoße mit logischer Konsequenz auf Gott. Diese Logik baue gleichsam einen Steg über den Graben. Die Vernunft wisse um die Existenz Gottes. Und Paulus sagt, niemand weiß, wer in Gott ist. Dass er und kein Urknall die Dinge in Bewegung gebracht hat, ist reine Spekulation. Unsere Vernunft ist genauso angegriffen wie alles andere auch. Diese griechische Vernünftelei beweist auch nichts. Dann waren es die jüdischen Philosophen, die von den Augen ausgingen. Nicht Seele, nicht Vernunft, sondern die Augen. Gott sei der mächtige Schöpfer im All, von dem aus alles am Leben erhalten werde. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm wäre ohne ihn. Wer also mit den Augen schaue, der kenne den Schöpfer. Diese Erkenntnis ziehe gleichsam eine Verbindung über die Tiefe. Das Auge wisse um die Existenz Gottes. Und Paulus sagt, niemand weiß, was in Gott ist. Dass der liebe Gott durch den Wald geht und sich hinter jedem Baum versteckt, ist leerer Betrug. Unsere Augen können nicht nur nachtblind sein, sondern sie sind gottesblind. Diese jüdische Philosophie beweist gleich gar nichts. Es bleibt dabei, niemand kann uns Gott beweisen, aber, und darauf wird hier der Finger gelegt, Gott kann sich erweisen. Wir kommen nicht hinüber zu ihm, aber er kommt herüber zu uns. Wir sind mit unserem Latein bald am Ende, aber er macht mit seiner Weisheit bei uns erst seinen Anfang. Dieser Gott ist nicht am anderen Ufer stehen geblieben und hat uns fernmündlich gegrüßt. Wir wissen doch um mehr als um ein paar Ferngespräche aus der Ewigkeit. Nein, er sah unsere verzweifelten Versuche, wie wir Stege bauen wollten und dann doch im Graben landeten, im Graben des Zweifels, der Verzweiflung. Und deshalb schickt er seinen Sohn los. Er kommandiert ihn zum Leidensgenossen aller Fragenden und Zweifelten. Er degradiert ihn zum Sündenbock mit der Dornenkrone. Er dekoriert ihn zum Bettelkönig. Aber Gott hat Jesus nie verlassen. Aus dem tiefsten aller Gräben, aus dem Todesgrab hat er ihn zurückgeholt und damit alle Gräben und Abgründe für überbrückbar erklärt. So wird uns klargemacht. Jesu Geburt ist der Brückenschlag von der anderen Seite. Jesu Kreuz ist das Brückenholz über den garstigen Graben. Und Jesu Auferstehung ist das Brückengeländer für unsere zitternden Hände. Wer ihn sieht, sieht das, was noch kein Auge gesehen hat. Wer ihn hört, hört das, was noch keines Menschen Ohr gehört hat. Wer ihn liebt, liebt das, was noch in keines Menschen Herz gekommen ist. Jesus kann sich uns erweisen und wir können nun auf ihn hinweisen. Wenn einer am Grabe steht, übermannt von Trauer und zu fragen beginnt. Du, weißt du, was der Tod in dieser Welt soll? Dann kann ich nur sagen, du, ich weiß nichts anderes als diesen Christus. Er nimmt die Leute nicht weg, sondern mit. Er reiset durch die Hölle, er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reiset durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Mit ihm bin ich auch auf der gottverlassensten Strecke immer zu zweit. Und wenn einer krank ist, auch unter uns, belastet von Schmerzen und zu fragen beginnt, weißt du, was der Schmerz in der Welt denn soll? Dann kann ich nur sagen, du, ich weiß nichts anderes als diesen Christus. Er ist der Schmerzensmann ohne Gleichen. Nur ihm nehme ich das Wort ab. Ich bin bei euch alle Tage. Und wenn einer Angst hat, einfach Angst vor morgen und übermorgen und zu fragen beginnt, weißt du, was die Angst in der Welt soll? Dann kann ich nur antworten, du, ich weiß nichts anderes als Jesus, den Christus. Er hat eine neue Morgenröte anbrechen lassen. Mir ist die Zukunft nicht mehr rabenschwarz, sondern glockenhell. Sei doch getrost, seid getrost, er hat die Welt überwunden. Philosophieren legt uns nur an die Kette, so heißt es wörtlich in Vers 8. Philosophieren legt uns nur an die Kette. Spekulieren macht uns nur zu erbärmlichen Sklaven. Jesus Christus ist der Scheidepunkt von aller Philosophie. Arabisch 2, der Kontrapunkt zu aller Astrologie, die den Menschen in Sachen Gott den Horizont aufreißen wollen. Sicher umfasst der Begriff Elemente der Welt viel mehr als nur die Sternwelt. Ausgehend von der platonischen Vier-Elementen-Lehre oder der aristotelischen Fünf-Elementen-Lehre können damit alle kosmischen Elementarmächte gemein sein, angefangen von den Geisterwesen über die Lokalheiligen bis zu den Engelmächten. Aber es sprechen gewichtige Gründe dafür, dass Paulus hauptsächlich den Gestirnsglauben gemeint hat. Dieser behauptet, dass Gottes Fülle auch in den Himmelskörpern zu finden sei. Erlauben Sie mir ein einfältiges Bild. Einer Hausfrau steht in der Küche eine übergroße Portion Fleischfülle zur Verfügung. In einer einzigen Pastete bringt sie es nicht unter. Was tut sie? Nun, sie überlegt sich weitere Rezepte, um die kräftige Speise zu verbinden. Sie macht Schwäbisch und wählt den Nudelteig aus. Sie macht Ostpreußisch und nimmt den Schweinebauch aus. Sie macht Norddeutsch und stopft die Ente. Auf dem Mittagstisch also findet sich in der Maultasche, im Schweinebauch oder in der Weihnachtsente derselbe Inhalt. Die gleiche Fleischfülle, nur in verschiedener Gestalt und Aufmachung. Und genau so sei das mit der Gottesfülle auch. Dem Schöpfer habe in der Weltküche eine übergroße Portion zur Verfügung gestanden. In einer einzigen Person war das auf keinen Fall unterzubringen. Deshalb wurde sie auch in die Himmelskörper gestopft. An dem Sternenhimmel also findet sie sich im Mars, im Jupiter, im Saturn, in Millionen Lichtern. Und deshalb standen die vielen Sterngucker auf den Flachdächern ihrer Häuser. Angestrengt blickten sie nach den unbeugsamen Mächten über ihren Häuptern. Oben steht doch geschrieben, was aus einem wird. Oben ist doch unser Leben vorgeformt wie in einem Computer. Oben am Stand und Lauf der Gestirne muss man sich orientieren. Stehen wir unter einem guten Stern, fragen wir. Handeln wir unter einem schlechten Stern? Was sagt denn mein Stern? Liebe Freunde, es war die Astroschau mit Elisabeth Teussier im Fernsehen, die den Spiegel vor einiger Zeit veranlasste, in einem Hauptartikel mit Titelbild unter der Losung »Auf der Welle des Okkulten eindrücklich vor der Mode-Droge-Astrologie« zu warnen. Vor der Mode-Droge-Astrologie. Einem ehemaligen Mannequin habe die Kunst des Sterndeutens zu neuem Ruhm verholfen. Dieser Rummel um den Fernsehstar aber sei symptomatisch. Die Astrologie, nun auch mit Computern aufgeputzt, habe Hochkonjunktur, so der Spiegel. Immer mehr Bundesbürger suchten in den Sternen Zukunftsrat und Lebenshilfe. Und die nüchterne evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart hat er so geschrieben, die Astrologie hat heute mehr Anhänger und Mitläufer als jede Weltreligion und jede politische Ideologie. In der BRD glauben 25% an den Zusammenhang von Himmelskonstellation und Menschenschicksal. In unserem Land werden jährlich 30 bis 50 Millionen D-Mark für Einzelhoroskope und Wochenhoroskope ausgegeben. Allein die Horoskope von Carol Reiter erreichen in über 300 Zeitungen 100 Millionen Leser. Nach neuesten astrologischen Auskünften stehen wir auf der Schwelle zum Wassermann-Zeitalter, das das christliche Fischzeitalter endlich ablöse. Danach dürfen wir eine ganz andere Gesellschaft erwarten, eine ganz andere Wirtschaft, einen ganz anderen Staat, am besten überhaupt keinen, alles voll Harmonie, Freude und Versöhnung. Und Paulus kommentiert: Lehrbetrug, Menschenlehre, Hirngespinste. Sterne sind doch keine Stargötter, die uns bestimmen. Wer hat sie geschaffen? Hören wir die Ironie des Jesaja im Hintergrund mit. Wenn Gott der Herr, der Feldherr, der Fünf-Sterne-General sie ruft, dann muss doch ihr ganzes Heer ausrücken und kein einziges Fixsternchen kann zurück hinter dem Mond in der Kaserne bleiben. Was sind denn das für kleine Marschierer, die euch Eindruck machen? Was sind das für bescheidene Geschöpfe, die in geliehenen Uniformen nur deshalb funkeln, weil sie vom ewigen Lichte angestrahlt sind? Was sind das für Götter, vor denen ihr wie die Sterntaler steht und euch Gold erhofft? Gott hat sie geschaffen und deshalb habt ihr nichts mit ihnen zu schaffen. Eure Zukunft liegt nicht in den Sternen, sondern in Jesus. Nur in ihm begegnen wir der ganzen Fülle Gottes. Nur in ihm begegnen wir der ganzen Fülle. Nur in ihm begegnen wir der ganzen Machtfülle Gottes. Jesus ist der Beweis dafür, dass nicht die Sterne regieren, nicht das Schicksal, nicht der Zufall, nicht der Hass, nicht die Dummheit, nicht das Geld, auch nicht der Tod. Jesus ist der Beleg dafür, dass nicht um uns gespielt wird, wie auf einem riesenhaften Schachbrett in einem undurchsichtigen Spiel mit unbekanntem Ausgang. Jesus ist das Pfand dafür, dass nicht ungebetene Herrschaften uns ins Haus brechen. Am Kreuz hat er dies sichergestellt. Dort hat ja nicht eine Satansmacht durch Menschenhand in die Macht Gottes angegriffen, sondern dort hat die Gottesmacht durch Jesu Hand in alle Mächte dieser Welt hineingegriffen. Die ausgestreckten und durchbohrten Hände Jesu haben alles umfasst und zum Vater emporgetragen. Und indem er es emporgetragen, hat er es weggetan, ohnmächtig gemacht. Das Kreuz Jesu ist in diese Erde gerammt als das Zeichen der Macht Gottes und der Ohnmacht der Mächte. Hier ist selbst dem Tode die Macht genommen. Nichts ist mehr diesem Gott entzogen. Nicht das Schicksal, das uns treffen könnte. Nicht die Gestirne, die uns bestimmen könnten. Nicht die Naturgesetze, die uns determinieren könnten. Nicht die technische Entwicklung, die uns davonlaufen könnte. Seit Golgatha geht seine Herrschaft über alles. Das meint doch jenes plastische Bild in Vers 15. Wenn ein römischer Feldherr seine Schlacht siegreich geschlagen hatte, dann verlieh ihm der Kaiser nicht das EK1 mit Schwertern und Brillanten oder das Gefrierfleischorden oder noch anderen Unsinn, sondern er gewährte ihm einen Triumphzug durch die Hauptstadt. Ich stelle mir das vor. War das ein Jubel, wenn der Sieger mit Pauken und Trompeten durch die Straßen marschierte? War das ein Trubel, wenn die Besiegten mit abgerissenen Ordensspangen hinter ihm dreinschlichen? War das eine Heiterkeit, wenn die Macht so triumphierte? Warum ist bei uns so wenig von diesem Jubel zu hören? Warum kommt bei uns so wenig von diesem Trubel auf? Warum wird immer wieder die Heiterkeit von der Traurigkeit erstickt? Jesus hat doch die Schlacht siegreich geschlagen. Gott gewährt ihm den Triumphzug durch die Welt. Er voraus als Sieger, hinter ihm dreien die abgehalfterten Mächte, samt und sonders an die Kette gelegt. Was für eine Schau, Freunde! Was für eine grandiose Schau! Jesus Christus ist der Kontrapunkt zu aller Astrologie. Und das Letzte, der Schlusspunkt für alle Theologie, die den Menschen in Sachen Gott klaren Wein einschenken will. Denn mit dem Begriff Sünde in Vers 13 ist eben noch jene Großmacht ausdrücklich angesprochen, die uns am hartnäckigsten im Griffe hat. Zu Hause habe ich eine goldene Kundenkarte. Mit der marschiere ich von Zeit zu Zeit durch den Supermarkt. Frisch fröhlich kaufe ich ein. Zum Beispiel den Anzug, den ich anhabe. Winterschlussverkauf, 99 Mark mit zwei Hosen, ausgezeichnet. An der Kasse stolziere ich vorbei wie ein Hahn, weil ich nichts zu bezahlen brauche. Goldene Kundenkarte macht's möglich. Aber am 30. des Monats wird's ganz goldig. Dann, wenn die Rechnung ins Haus flattert. Auf einmal bin ich nicht mehr der Goldjunge, der immer Freude macht, sondern nur noch der Großhans, der dauernd Schulden macht. Ein Zentralcomputer hat keine einzige Schuld annulliert, sondern alle Schulden addiert und sie mir freundlichst präsentiert. Genauso werden auch im Himmel all unsere Daten erfasst. Die Schulden vom Supermarkt unseres Lebens laufen doch zusammen. Und dann wird uns diese gewaltige Rechnung präsentiert. Kein Mensch kann sie bezahlen, weil sie nicht mit D-Mark oder Dollar oder Rubel zu begleichen ist. Es gibt gar keine Währung, die das begleichen könnte. Was nun, Freunde, was nun? Paulus führt uns mit einem weiteren und letzten Bild nach Golgatha. Aber diesmal, und das habe ich bei Siegfried Kettling gelernt, diesmal will er uns nicht in der Art eines Kolossalgemäldes die ganze Hinrichtungsstätte vor Augen malen, sondern nur in der Form einer Detailaufnahme einen Gegenstand zum Bewusstsein bringen. So lenkt er unseren Blick auf eine rechteckige Holztafel, die mit einem Nagel an der Spitze des Kreuzesbalkens befestigt ist. Als Kenner wissen wir, dass dies der Titulus ist, jener Schild, den der Delinquent am Halse zur Exekution trägt. Wir brauchen ihn gar nicht zu lesen, weil wir die Aufschrift dieser Schuldtafel schon längst kennen. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Bei näherem Hinsehen jedoch stellen wir fest, dass die Tafel merkwürdig dicht beschrieben ist. Eine ganze Latte von Übertretungen und Verfehlungen sind aufgeführt. Eine komplette Schuldschrift in Kleinformat. Und plötzlich durchfährt es mich. Da steht ja mein Name. Da steht ja meine Biografie. Da steht ja mein ganzes Sündenregister. An keinem Punkt kann ich widersprechen. An keiner Silbe ist etwas auszusetzen. An keiner Stelle ist geschludert. Der Titulus ist meine Rechnung, mein Schuldschein mehr. Mein Todesurteil. Ich, elender Mensch, wer kann mich erretten von dem Leib dieses Todes? Und schon spüren wir den Zugriff des Henkers im Genick. Da zeigt der Apostel auf den Mann, der unter meinem Titel, Titulus, dort hängt. Dein Platz, Freund, ist schon besetzt. Deine Schuld ist schon bezahlt. Deine Rechnung ist schon beglichen. Der ans Kreuz geheftete Schuldbrief ist abgeheftet, weggesteckt, erledigt. Gott rechnet dort nicht ab, wo wir mit Jesus rechnen. Gott rechnet dort nicht zu, wo wir auf Jesus hoffen. Gott wird mit Jesus bezahlt. Gott wird mit Jesu Blut bezahlt. Nun gibt es keine Verfehlung mehr, die man mir anhängen könnte, wenn ich mich an ihn hänge. Nun gibt es keine Übertretung mehr, die man mir anlasten könne, wenn ich an meine Last denke. Nun gibt es keine Schuld, aber auch gar keine Schuld mehr, die das nicht tilgen will. Punktum. Punktum. Diesen Punkt setzt er. Das ist der Schlusspunkt Jesu an meinem Leben. Das war eine Schlussbemerkung der Formgeschichtler. Sie sagen uns, dass die Verse 9 bis 15 so etwas wie ein Erlöserlied seien. Wohl habe man keinen streng geformten Hymnus vor sich, aber hymnische Formulierungen prägten diesen Abschnitt. Das zeigt uns die Art und Weise, wie Paulus seine Sache vertritt. Er argumentiert nicht mit wissenschaftlichen Kategorien für seine Überzeugung. Er philosophiert nicht mit unverständlichen Begriffen über seine Glaubenshaltung. Er polemisiert nicht mit unflätigen Ausbrüchen gegen bedrohliche Irrlehrer. Freunde, er polemisiert nicht mit unflätigen Ausbrüchen gegen andere. Er doziert nicht mit endlosen Vorlesungen über Passismus und Gnosis. Paulus jubiliert, das ist's. Paulus jubiliert. Ein Jesuslied ist sein Argument. Ein Christuslied ist seine Stellungnahme. Ein Siegchoral ist sein Kampfgeschrei. Was sind wir für kleinliche Streithähne, die mächtig mit den Flügeln schlagen? Was sind wir oft für wütende Hofhunde, die den Ankommenden verbellen? Was sind wir oft für wilde Tiere, die am liebsten den Gegner auffressen würden? Christussänger müssen wir sein. Christussänger, die im Lärm von Philosophien, Astrologien und Theologien ihr Lied unbekümmert laut werden lassen. Nur in ihm, o Wunderbegaben, können wir Erlösung haben. Die Erlösung durch sein Blut. Hört's, hört's, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zugut. Scheidepunkt, Kontrapunkt, Schlusspunkt. Achtet auf den Mittelpunkt Jesu. Amen.